Liebe Gemeinde, zunächst herzlichen Dank für die 7 Worte von Jesus am Kreuz, die uns überliefert sind. Sie geben einen tiefen, erschütternden Einblick, aber zugleich einen fürsorglichen und intimen Einblick in die Seele unseres Erlösers, Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Im heutigen Predigttext kommt nur eines der 7 Worte vor, auf das ich im zweiten Teil der Predigt näher eingehen will. Hier ist der Predigttext aus dem Markus-Evangelium. Ich möchte euch bitten, zur Lesung des Wortes Gottes aufzustehen, wer immer kann. Als aber die 6. Stunde anbrach, kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und um die 9. Stunde rief Jesus mit lauter Stimme und sprach: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Das heißt übersetzt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und etliche der Umstehenden, die es hörten, sprachen: Siehe, er ruft in Elia. Einer aber lief und füllte einen Schwamm mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach: Halt! Lasst uns sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzunehmen. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied. Und der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei. Dürft wieder Platz nehmen. Es ist der 15. Nisan, 2 oder 33 nach Christus, morgens um 9 Uhr. Jesus Christus wird von den Römern gekreuzigt. Draußen vor der Stadt Jerusalem. Mit ihm 2 Verbrecher, einer zur Rechten und einer zur Linken. Zugleich ist es der Tag von Passa. Die 3. Leidensankündigung von Jesus an seine Jünger zeigt Folgendes. Jesus Christus, der Sohn Gottes, wusste alles im Voraus, als er mit ihnen nach Jerusalem zog. So lesen wir im Markus-Evangelium: Sie waren aber auf dem Weg und zogen hinauf nach Jerusalem, und Jesus ging ihnen voran. Und sie entsetzten sich und folgten ihm mit Bangen. Dann nahm er die 12 nochmals beiseite und fing an, ihnen zu sagen, was mit ihnen geschehen werde. Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem, und der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert werden, und sie werden ihn zum Tode verurteilen und ihn den Heiden ausliefern. Und sie werden ihn verspotten und geißeln und anspucken und ihn töten. Und am 3. Tag wird er wieder auferstehen. Nur nebenbei, wir kennen die 7 Ich-Bin-Worte aus dem Johannesevangelium. Wir haben die 7 Worte am Kreuz gehört und hier sind die 7 Worte des Vorherwissens. Jesus wusste also alles. Und in diesem Wissen hat er seine letzten Stunden auf der Erde zugebracht. Vielleicht 12, vielleicht 15 Stunden. Er hat das Passamahl genommen mit seinen 12 Jüngern in Jerusalem. Dort hat er den Verrat von Judas angekündigt. Anschließend hat er das Abendmahl eingesetzt und Judas war laut Johannes 13 nicht mehr dabei. Und dort im Abendmahl den Bund des Neuen Testamentes gestiftet. Später ging er mit seinen Jüngern nach Gethsemane zum Gebet. Und dort lesen wir vom schwersten Gebetskampf, den er ganz alleine durchfechten musste, da seine Jünger vor Müdigkeit eingeschlafen sind. Und das nicht nur einmal. Und schließlich dieser innige Schrei zu seinem Vater: Vater, wenn du willst, so nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und dann heißt es, in dieser Not erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Dann die Verhaftung durch den Verrat von Judas. Und schließlich in der Nacht noch 3 Schauprozesse vor dem jüdischen Gericht, dem Hohen Rat, dem Sanhedrin, die nur so nebenbei nicht am richtigen Ort und nicht zur richtigen Zeit stattgefunden haben. Sie durften eigentlich nur im Tempel zusammenkommen, um zu beraten, und das nur zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Und dann die Verleugnung von Petrus, auch vorausgesagt. Und ein Blick von Jesus genügte, um diesen verirrten Jünger wieder zurechtzubringen. Und es heißt dort: Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Dann wird er zum Tode verurteilt, wegen Gotteslästerung. Das muss man sich vorstellen. Der Sohn Gottes wird wegen einer angeblichen Gotteslästerung zum Tod verurteilt. Also 3 Prozesse vor dem jüdischen Gericht. Und dann 3 Prozesse vor einem weltlichen Gericht. Zuerst bei Pilatus, dann bei Herodes und wieder zurück bei Pilatus. Und wie schon vorher, sehr oft schweigt Jesus. Sehr zur Verwunderung des hohen Priesters, von Herodes auch und von Pilatus. Und das Todesurteil, ihr kennt die Geschichte, wird bestätigt. Kreuzigung. Und jetzt ist eben 9 Uhr morgens. So berichtet es Markus. Da wird Jesus vor den Toren Jerusalems gekreuzigt. Von den Heiden. Die Voraussage von Jesus Christus an seine Jünger hat sich buchstäblich erfüllt und wird sich nochmals erfüllen in den übelsten Verspottungen am Kreuz. Und Jesus hat alles gewusst. Und er ist trotzdem diesen schmachvollen Weg für dich und mich gegangen, weil er nur so Gottes Plan zur Rettung der Menschen erfüllen konnte, damit die Menschen, die fern von Gott leben, alle Menschen, wieder in Gemeinschaft kommen mit dem himmlischen Vater. Ich komme zu einem zweiten Punkt. Komischer Titel. 60:60. In den 4 Evangelien stehen ungefähr 60 Verse um die 6 entscheidenden Stunden der Menschheit zu schildern. Nur 60 Verse für den Ablauf der Kreuzigung bis zum Tod von Jesus. Wenn es aber um die Opfervorschriften in den Büchern, den 4 Büchern Mose, 2., 3., 4., 5. Buch Mose geht, da finden wir 60 Kapitel mit über 1000 Versen. Da werden oft viele Vergehen aufgelistet und was man für Opfertiere bringen musste, um Sühnung vor Gott zu erlangen. Alle möglichen Details werden aufgelistet, damit möglichst viel geregelt ist. Warum das? Weil der Mensch, und das ist bis heute so, sehr erfinderisch ist, immer die Grenzen auszuloten. Und der Mensch heute bewegt sich auch sehr gerne im Graubereich. Da kann man doch so einfach einen Schritt über die Grenze machen, ohne dabei ein großes, schlechtes Gewissen zu haben. Die Frage ist, sind wir nicht oft auch in dieser Gefahr? 60 Kapitel für das Opfern im Alten Testament, damit Gottes Heiligkeit wieder Genüge getan wird, damit Schuld vergeben wird. 60 Verse über das Opfer von Jesus. Krass, dieser Unterschied. Aber von größter Bedeutung. Im Alten Testament verschiedene Opfer, je nachdem, was geschehen ist. Im Neuen Testament genügt ein Opfer, Jesus, für deine und meine Lebensschuld. So stand es schon fest vor Grundlegung der Erde, vor dem Sündenfall von Adam und Eva und der damit verbundenen Trennung von Gott. Und seit diesem Tag sind alle Bemühungen des Menschen, wieder in Gemeinschaft mit Gott zu kommen, sie müssen scheitern, vergebens. Denn Gottes Plan war ein ganz anderer. Er bringt ein endgültiges Opfer, seinen Sohn. Und Petrus hat das sehr schön aufgeschrieben in seinem Brief. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus aus eines makellosen und unbefleckten Lammes. Er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt, aber er wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen. Seht, im Alten Testament konnte das Opfer in dem Sinn nur die Sünde zudecken. So lesen wir das im Psalm 32. Aber schon zu Beginn seines Wirkens auf dieser Erde sieht Johannes der Täufer Jesus und er sagt zu ihm: Siehe, das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde wegnimmt. Er trägt sie weg, indem er die Schuld und die Strafe auf sich nimmt und so Vergebung allen Menschen zusagt, die ihre Schuld aufrichtig vor Gott bereuen. Und darüber hinaus gibt er ihnen ewiges Leben. Noch etwas, das hat mich auch sehr überrascht im Nachlesen. Vom eigentlichen Vorgang der Kreuzigung sind es nur 4 Verse. In jedem Evangelium einer. Und im Griechischen sind es 3 Worte. Matthäus, als ihn gekreuzigt hatten, Markus, und mit ihm kreuzigten sie 2 Räuber, Lukas, und sie kreuzigten ihn dort und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Und dann das Johannesevangelium, wo sie ihn kreuzigten und zwei andere mit ihm. Auf dieser Seite einer und auf jener Seite einer, Jesus aber in der Mitte. Dreimal werden die Verbrecher genannt, Matthäus sagt nichts darüber. Drei Worte, als sie ihn kreuzigten. Sonst nichts im Neuen Testament. Am meisten über die Kreuzung als solche steht im Psalm 22 von David. Das ist ganz besonders. Der lebte ja 1000 Jahre früher. Und er hatte keine Ahnung von den Römern. Schon gar nicht über ihre grausame Art, eine Todesstrafe zu vollziehen, die Kreuzigung. Und doch schreibt er im Psalm 22 in eindrücklichen Worten, was da von sich geht an seelischen und körperlichen Schmerzen bei einer Kreuzigung, was das Opfer erlebt. Furchtbar. Und ich empfehle euch, es würde sonst die Zeit sprengen, lest das in einer ruhigen Minute irgendwann nach. Und die Römer haben im Lauf ihrer Geschichte Hunderttausende so zu Tode gebracht. Sie haben ihr Handwerk perfektioniert. Sie wussten auch, was am meisten Schmerzen verursacht. Und im Jerusalem-Museum findet man dieses. Irgendwo ausgegraben. Nein, es ist nicht der Knochen von Jesus. Da ist etwas näher. Mitten durch den Knochen. Und dann zeigt das noch etwas. Hat mich überrascht. Ist nächst. Matthäus 27. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider, indem sie das loswarfen. Und sie saßen und bewachten ihn dort. Zuerst kreuzigen und dann sind sie abgehockt und haben gewürfelt und Kleider. Unglaublich. So verhärtet, erbarmungslos. Und genau so ist der Mensch auch heute. Es ist viel wichtiger gewesen, das Los um Kleider zu werfen, dass dabei auch noch das Alte Testament erfüllt haben, das kommt dazu. Aber im gleichen Satz. Dann sind sie einfach da gehockt und haben ihn bewacht. Dabei hat keiner, aber auch gar keiner je erlebt, dass wieder einer vom Kreuz oben runtergekommen ist. Außer der ist tot gewesen und man hat ihn oben runtergenommen. Vor 20 Jahren hat Mel Gibson einen 2-stündigen Film über die Kreuzigung gedreht. Ich habe ihn nie gesehen. Indem er die ganze Grausamkeit dieser Todesart im Detail zeigte, mit allen filmischen Möglichkeiten. Eine eigentliche Show des Leidens. Es gab damals Christen, die glaubten, dass jetzt die Welt, alle Kinogänger, es doch endlich begreifen würden, warum Jesus gestorben ist, was Jesus für ein großartiges Opfer gebracht hat. Aber selbst dieser Film hat keine Erweckung ausgelöst. Und heute ist er vergessen. Seht, die Bibel berichtet ganz nüchtern über den Tod von Jesus. 4 Verse genügen. Gott will eben nicht, dass man sich am Todeskampf seines Sohnes ergötzt, sondern dass man zur Erkenntnis kommt, Jesus starb für mich. Dass man zur Erkenntnis kommt, dass es den stellvertretenden Tod eines Unschuldigen braucht, um uns schuldige Menschen wieder in Gemeinschaft mit Gott zu bringen. Zum anderen zeigt aber auch die restlichen Verse, wie das ganze Umfeld eigentlich dazu dient, damit das, was im Alten Testament vorausgesagt war, in Erfüllung geht. Dann ist Jesus gekreuzigt worden und seine Jünger, mit Ausnahme von Johannes, sind alle abgehauen, haben das Entscheidende, auf das sie Jesus immer wieder vorbereitet hat, nicht als Augenzeugen mitbekommen. Und jetzt zu den 7 Worten von Jesus am Kreuz. Hier sind sie aufgelistet. Ich habe mich gefreut, als ich diese 7 Worte auch auf der Homepage entdeckt habe für diese Gebetswoche. 7 Worte von Jesus am Kreuz. Zu jedem nur 1, 2 Sätze. Vergebung für die schrecklichste Tat der Weltgeschichte. Hoffnung sogar für Verbrecher, für die Ärgsten der Menschen. Schaut das an. Was für einer Geschwindigkeit Vergebung geschieht, noch heute. Und diese Begleitung, der Sohn Gottes mit mir. Und was für ein herrliches Ziel im Paradies. Geht zum Dritten. Das ist die Fürsorge und Vorsorge für seine Nächsten. Dann der Schrei, der erste Schrei der tiefsten Verzweiflung, der allergrößten seelischen Not. Mein Gott, warum? Die Frage aller Fragen von uns Menschen. Mein Gott, warum? Ich komme zum Fünften. Die größte körperliche Not, furchtbare Schmerzen, Durst. Das Sechste, der umfassendste Sieg der ganzen Weltgeschichte. Der endgültige Sieg Gottes über Sünde, Tod und Teufel. Und das Siebte, dieser Schrei des Triumphs, der Schrei der innigsten Verbindung wieder mit dem Vater. Und ihr seht auch da in diesen paar Versen, wenn man sie genau liest, 5-mal spricht Jesus in den größten Qualen. 2-mal schreit er. In seiner Qual, seiner Seelenqual des Herzens und am Schluss schreit er den Sieg heraus. Und nachdem Jesus mit lauter Stimme geschrien hatte, gab er den Geist auf. Und der laute Schrei zeigt, dass er in Kraft und nicht in Schwäche gestorben ist. Die Tatsache, dass er seinen Geist aufgab, unterscheidet seinen Tod von allen anderen. Wir werden sterben, weil wir sterben müssen. Er starb, weil er sich dafür entschieden hat. Er hat das vorausgesagt. Darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Gewalt, es zu lassen, und habe Gewalt, es wieder zu nehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Ich komme nun zum letzten Punkt. Wenn Gott schweigt, mein Gott, warum? Dieser Schrei aus der Verzweiflung heraus, aus der Gottverlassen heraus, wer kennt das nicht? Mein Gott, warum? Übrigens, er redet am Anfang und am Schluss immer vom Vater. Hier redet er von Gott, weil die Vater-Sohn-Beziehung, die zerbricht nie. Könnt ihr selber weiter darüber nachdenken. Mein Gott, warum? Er ist von Gott in diesem Moment verlassen, weil er in diesen 3 Stunden die gesamte Schuld der Menschheit, der Vergangenheit, der Gegenwart bis heute auf seine Schultern geladen bekommt. Auch unsere Warum-Fragen, auch deine, auch meine Warum-Fragen. Euer kennt sie, ich gebe einfach ein paar. Gott, warum ist mein Ehepartner gestorben? Gott, warum gehen meine Kinder Wege, die dir nicht gefallen? Oder noch schwieriger, Gott, warum hat unser Kind Suizid begangen? Gott, wieso bekomme ich keine Kinder? Gott, wieso ist die Beziehung zerbrochen? Gott, warum habe ausgerechnet ich die Arbeitsstelle verloren? Gott, warum werde ich immer benachteiligt? Gott, warum liebt mich niemand? Gott, ich habe doch so intensiv gebetet und habe gemeint, ich sei jetzt auf dem richtigen Weg. Fiasko. Warum, Gott? Warum? Warum hört der Krieg in der Ukraine, in Israel nicht auf? Warum diese sinnlose Schlachten im Sudan? Warum so viel Ungerechtigkeit? Gott, warum greifst du nicht ein? Wer von euch hat noch nie so zu Gott gerufen, gebetet und dann erfahren, dass Gott schweigt? Das ganze Alte Testament ist voll von Warum-Fragen. Oder manchmal, wie lange? Alles Menschen, gewöhnliche Menschen wie du und ich. Mein Gott, warum? Aber nun schreit Jesus, der Sohn Gottes, die Dunkelheit der Seele in die äußere Dunkelheit zu seinem Gott in diesen 3 Stunden. Mein Gott, warum? keine Stimme vom Himmel, wie damals bei der Geburt, als der Himmel sich aufgetan hat. Keine Stimme vom Himmel, wie damals bei der Taufe, wie auf dem Berg der Verklärung, wie am Palmsonntag. Immer hat sich der Himmel geöffnet. Gottes Stimme war zu hören. Und jetzt, in der größten Seelennot, nichts, gar nichts. Übrigens, erinnert ihr euch ans letzte überlieferte Eingreifen von Gott, dem Vater, bei Jesus? Am Anfang der Predigt habe ich es erwähnt. Ja, richtig. Dort im Garten Gethsemane, nach dem Gebetskampf, heißt es, und es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Wir lesen nichts in den Verhören. Wir lesen nichts bei der Kreuzigung. Selbst Jesus schweigt bei vielen Anklagen. Und Jesus stellt auch Judas bei der Verhaftung diese Frage, warum? Judas gibt keine Antwort. Heilsgeschichtlich ist dieser Moment der entscheidende. Jesus trägt alle Schuld der Menschheit. Deine und meine. Der Vater hat sie auf ihn geladen. Und nun muss der heilige Gott, um seiner Heiligkeit Genüge zu tun, sich abwenden von seinem Sohn. Er kann keine Gemeinschaft haben mit Sünde. Und das ist Gottverlassenheit. Gott hat keine Gemeinschaft mit dem Menschen. Das erlebt Jesus nun an unserer Stelle in diesem Moment. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er weiß, die Strafe der Sünde ist der Tod und ewige Verdammnis. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Petrus schreibt dazu, er, das ist Jesus, hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf das Holz, damit wir, der Sünde gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Seht, diese Warum-Frage beschäftigt mich seit letztem November. Ausgelöst durch ein Gespräch und dem Lesen eines Buches, Wenn Gott schweigt. Und so habe ich angefangen, im Wort Gottes zu forschen. Im Alten Testament gibt Gott selten, aber hin und wieder eine direkte Antwort. Aber grundsätzlich fällt kein Zettel vom Himmel. Und es kommt mir so vor, als wenn alle unsere menschlichen Warum-Fragen im Schrei von Jesus enthalten sind. Und er selbst bekommt keine Antwort. Er bleibt ohne Antwort. Was nun? Ich möchte euch einfach eine überraschende Tatsache und zwei Denkanstöße mitgeben. Das Überraschende. Nach diesem Schrei von Jesus, nach dieser Frage von Jesus findest du keine fundamentale Warum-Frage an Gott mehr im Neuen Testament. In der Frage von Jesus sind alle deine Warum-Fragen drin. Er weiß, wie das ist. Warum ist das so? Im Sterben seines Sohnes hat Gott eine finale Antwort gegeben auf das grundsätzliche Problem des Menschen, seine Sündhaftigkeit, mit allen negativen Folgen in diesem Leben und über den Tod hinaus, die ewige Finsternis. Aber im Neuen Testament findest du keine Warum-Frage direkt an Gott gerichtet, nachdem der Sohn Gottes sie gestellt hat. Hat mich überrascht und erleichtert. Zwei Denkanstöße. Wenn Gott antworten würde, löst jede Antwort immer eine neue Frage aus oder zwei neue Fragen. Wenn Gott antwortet, lindert das keinen körperlichen Schmerz. Die Schmerzen bleiben gleich. Die seelischen Schmerzen bleiben gleich. Du bekommst deinen Partner nicht zurück. Die Schmerzen bleiben. Seht, Paulus hat dreimal Gott angefleht, ihm die Schmerzen, sein Leiden zu nehmen, und Gott gibt ihm Antwort. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Gnade ist in den Schwachen mächtig. Gott will, dass wir ihm auch in diesen schweren Momenten restlos vertrauen. Denn er tröstet. Er stärkt. Der Heilige Geist zeigt den Weg. Er hält auf. Und er kommt zum Ziel. Noch ein zweiter Denkanstoß, darüber könnt ihr nachdenken. Wenn Gott schweigt, heißt das nie, dass er nicht da ist. Dass er das Rufen, dein Rufen, überhört oder gar nicht hören will oder was auch immer. Nein, er ist immer da. Auch in der grausamen Kreuzigungsszene. Entschuldigt meinen naiven Glauben. Aber mir kommt es vor, wie wenn Gott seine mächtige Hand hinunterstreckt und die Sonne für 3 Stunden verdeckt. Physikalisch nicht möglich, geografisch nicht möglich, schlicht und einfach nicht möglich. Aber Gott tut es, weil er da ist, weil er nicht will, dass sich die Menschen am Sterben seines Sohnes ergötzen. Gott schickt diese Finsternis. Und Gott zerreißt den Vorhang im Tempel von oben an bis unten aus. Auch das ist nicht möglich menschlich. Denn der Vorhang ist Meter hoch, Zentimeter dick. Gott ist da. Wir Menschen wollen Antworten auf unsere Warum-Fragen. Aber Gott will unser ganzes Vertrauen in seine Gegenwart, in seine Verheißungen, in jeder Lebenslage. Ein gewaltiger Unterschied. Und genau darum ruft Jesus am Schluss: Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Das ist sein Urvertrauen, dass in aller Seelennot der Vater da ist. Amen.